The Pet Voice. Tieren eine Stimme geben. Hier ist dein Petcaster, Joe Rahn.
Moin und herzlich willkommen bei The Pet Voice, Tieren eine Stimme geben. Ich grüße Klaus Wagner, der heute als Interviewgast zugestimmt hat, nämlich in meinem Petcast The Pet Voice mit dabei zu sein. Hallo Klaus.
Hallo Joe, guten Morgen.
Guten Morgen, es ist schön morgens früh, montags morgens die beste Zeit, die beste Sendezeit, ja, also auch die wichtigen Botschaften rüberzubringen. Heute ist eine wichtige Botschaft, nämlich mit dem, was wir gleich hier alles überbringen von deiner Seite aus. Du bist eine sehr interessante Persönlichkeit, hast ein sehr interessantes Produkt jetzt auf der Weltleitmesse, der Interzoo, im Zoobereich, Zoofachhandel vorgestellt. Da wollen wir gleich drüber reden. Und Ziel dieses Podcasts ist, dem tierhaltenden Hörer die Brücke zum Zoofachhandel zu schlagen. Der Zoofachhandel hat internationale Messe- und Veranstaltungen, zu denen der Endkunde keinen Zulass hat. Dort geschehen teils weichenstellende Neuerungen wie dieses neue Konzept von dir. Startups, aber auch eingesessene Unternehmen der internationalen Petfood-Industrie stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor, die letztendlich der Verbraucher ja auch kaufen soll. Und dazu gehört halt auch Klaus Wagner, seines Zeichens ein Grinologe. Tierernährer, der alles liebt, was vier Beine hat und mit Menschen zusammenlebt. Der Grinologe macht Marken, Menschen und Märkte mutig grüner. Klaus, stell dich doch bitte mal nach so einem Entree selber vor.
Wow, also vielen, vielen Dank, lieber Joe. Wir haben uns in der Kürze geschätzt und kennengelernt. Ich bin gelernter Landwirt von Haus aus und habe danach Tierernährung studiert. Bin mit 2002, jetzt nunmehr sind es dann 23 Jahre, fast 23 Jahre in der Pet-Branche. War viele, viele Jahre für einen ganz großen der Branche tätig als Geschäftsführer. Habe dort unter anderem 2012 folgende Green Pet Food ins Leben gerufen. Green Pet Food als die Antwort eigentlich auf meine Vermutung damals, Annahme, dass Fleisch knapp würde, habe dann versucht, fleischärmere, respektivere flexitarisch, heutzutage vollkommen normal, flexitarische Rezepte zu verkaufen, vegetarische Rezepte zu verkaufen, habe jede Menge Shitstorms und Ärger dadurch geerntet. 2020 habe ich mich aus der aktiven Rolle des Geschäftsführers dann verabschiedet. Und bin dann direkt ins Grinologendasein gewechselt. Ich hatte das 2013, 2014, ich weiß nicht, was ich da gemacht hatte damals.
Das muss irgendwas gewesen sein, dass dieses Wort Grinologe eingefallen ist.
Ja, genau.
Da muss man erstmal drauf kommen.
Ich sag's dir auch wie, und zwar, weil ich Altgriechisch gelernt hatte. Ich bin Humanist und aus der humanistischen Ethik heraus ist Logos das Wort, das Gesetz, und Green ist grün und steht für mich für alles, was Natur und Schöpfung betrifft, und diese Kopplung aus Schöpfung und dem Gesetz und dem Wort, das hat für mich die Aufgabe, also die Bestimmung quasi ergeben, dass ich mich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, solange ich eben noch arbeiten darf und kann, der Transformation des Pet-Bereichs widme. Transformation bedeutet für mich hin zu mehr Nachhaltigkeit, hin zu mehr Ökoeffizienz, hin zu mehr Menschlichkeit und tierische und natürliche Wohlbefinden. Also das heißt, all diese Themen, die treiben mich seit vielen, vielen Jahren rum, und ich hatte den Eindruck, dass in den bisherigen Jobs und Aufgabenbeschreibungen, die ich hatte, das zu kurz gekommen ist. Und das heißt, deswegen sitze ich jetzt mit dir zusammen.
Genau. Das heißt aber, wenn ich das jetzt etwas ketzerisch sage, dieser Wandel, den du jetzt ja mitgemacht hast, das kann man ja schon fast an einem Jahr festmachen. Nicht, dass das was mit Corona zu tun hat, aber du bist ja aus einem Job ausgestiegen, wo du gesagt hast, das ist nicht das, was ich wirklich will. Kann ich das so sagen?
Wow. Erstens, ja, ich weiß noch genau, es war an dem Donnerstag, bevor der Lockdown begonnen hat, 2020, dass ich endgültig den Schlussstrich gezogen hatte. Es hat damals, keiner wusste, was Corona bedeuten wird und auf uns zukommt. Und es war auch eigentlich ganz offen, lieber Joe, eine, ich will nicht sagen Wahnsinnstat, aber etwas verrückt schon, aus einer absolut sicheren Position der Geschäftsführung rauszugehen und in eine unsichere Zukunft, die da ist. Erstens Beraterposition. Ich hatte ja kein klassisches Beraterbusiness vor, wo ich irgendwie andere Leute noch reicher mache und noch mehr vom Gleichen, sondern ich will ja was Neues in die Welt setzen. Und dieses Neue, und jetzt komme ich zur Beantwortung deiner Frage, ja, in der alten Firma oder in der alten Position hatte ich nicht mehr den Eindruck, wirklich die Welt besser machen zu können, sondern eigentlich nur noch immer mehr vom Gleichen. Und dann gibt es diese alte Logik von Adorno, vom Philosophen, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und nicht, weil mein altes Leben total falsch war, ich bereue da nichts, aber es war auf jeden Fall nicht mehr so, dass ich mir selber morgens in den Spiegel habe schauen können. Und deswegen habe ich das gemacht, was die letzten 4 Jahre jetzt mein Leben bestimmt.
Das macht dich aber als Person sehr, sehr, sehr wertvoll, sage ich dir ganz ehrlich mal, ne? Weil es ja etwas ist, du hast eine sichere Position hinterlassen oder verlassen, du hast eine Familie und nicht gerade klein, ja, du hast ja auch eine größere, mehrköpfige Familie, das heißt, du hast ja auch eine Verantwortung, die du zu tragen hast, dann diesen Schritt rauszumachen und etwas zu verändern, auch gerade in der, ich sag mal, über Jahrzehnte festgefahrenen Pet-Food-Industrie, etwas Neues bewegen zu wollen, ist ja auch etwas, wo du dir, ich sage mal, sogar sehr sicher sein musstest, dass das funktionieren wird. Wo hast du die Sicherheit herbekommen?
Oh, Gottvertrauen. Ganz klare Botschaft. Ja. Ich habe gelernt in meinem Leben, dass ich meistens auf die Füße falle. Und ich bin jetzt keine Katze und kann nicht aus dem 7. Stock springen. Habe auch keine 7 Leben oder so. Zumindest mal glaube ich das nicht. Ich habe ein einziges Leben. Aber ganz offen, erstens mal der gesunde Menschenverstand nach, ich habe hier einen Netzwerker vor dem Herrn, Joe. Also, dass wir beide uns nicht früher kennengelernt haben, ist weiß nicht warum, was für einen Grund das hatte. Aber ansonsten kenne ich Hinz und Kunz. Ja. Und deswegen hatte ich von den Menschen her, mit denen ich zusammenarbeiten wollte, keine Sorge. Also, aber, und jetzt kommt ein ganz, also was Corona nun genau bedeutet hat, also das war für mich damals noch vollkommen Neuland. Aber eines wusste ich, dass es gibt nichts Mächtigeres als die Zeit, die für eine Idee gekommen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass wir in der sehr, du hast es schön ausgedrückt, sehr konservativen Pet-Industrie endlich sowohl die Dekarbonisierung einläuten, als auch die tiergerechtere Ernährung und last but not least dem Megatrend Bequemlichkeit Vorschub geben.
Nicht nur Bequemlichkeit. Bequemlichkeit ist mit Sicherheit etwas, was immer wieder auch, ich merke in der Beratung bei mir, jetzt sei es Tierpsychologie oder Ernährung und Diätetik, es wird meistens nach einem, wie soll ich sagen, so einem Schnellschuss Tipps und Tricks. Ja, wie kann ich meinen Hund jetzt sofort wieder gesund kriegen? Oder mein Tier, Katze und Pferd, ne? So, wie bekomme ich das hin? Das sind ja meistens diese Schnellschüsse, ne? Schnelllebigkeit. Dass aber zum Beispiel Erkrankungen, die entstanden sind, zum Beispiel auch durch eine schlechte Fütterung einhergehen, die aus natürlich auch aus Futterstoffen, die nicht deklariert worden sind, in einem Futter erzeugt werden konnten. Ja, das ist ja etwas, was wir heute haben und da muss ja dementsprechend gegengearbeitet werden. Und das hat das nichts mit Schnelllebigkeit zu tun, sondern es hat was damit zu tun, nachhaltig und holistisch ein Tier wieder auf die Beine zu stellen. Und dazu gehört für mich nachhaltiges, holistisches Futter, eine grundlegende Ernährung. Und bei den ganzen heute Schreien nach CO2 und meine Footprint und alles, was hinterlassen wird, muss eine Änderung eintreten und es muss etwas passieren, das, ich sag mal, schon die Pet-Food-Industrie revolutioniert. Und das hast du ja auch letztendlich so zur Aussage gebracht, ne? Ein neues Level, was auf den Markt gebracht wird. Und du hast etwas gemacht, das heißt Fair and Fresh. Und das hat dich ja auch irgendwo inspiriert, diese Company Fair and Fresh und diese Produkte zu gründen. Wie kamst du denn auf diese Idee? Und was steckt da genau hinter?
Also ich finde das klasse, wie du das umschrieben hast und eingeleitet hast. Erstens, Hacks, also diese klassischen, also beziehungsweise die letzten Jahre immer mehr in Mode gekommenen schnellen Antworten auf sehr komplexe Fragen. Mhm. Das ist für mich eher die Mutter von Populismus und weniger die Antwort auf, und jetzt kommt das Zweite, holistisch hast du es genannt, ganzheitlich auf die Beantwortung einer der großen Fragen, nicht der Menschheit, also so weit möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, aber die großen Fragen der Tierernährung. Und ganz offen, ich habe mich 20 Jahre sehr, sehr intensiv mit dem Vertrieb und Verkauf von extrudiertem Futter beschäftigt. Ihr habt ja auch in eurem Podcast dazu eine tolle Folge gemacht, wo ihr ziemlich klar und auch mit viel Hintergründen auch kritisch beäugt habt, was jetzt die Vor- und Nachteile von extrudiertem Futter ist. Kann ich nur empfehlen, reinzuhören.
Ja, genau. Das ist der Napfgespräche-Podcast. Ich glaube, die Folge 29, Hilfe, welches Futter soll ich füttern? Da müsste es dann vorkommen.
Ja, doch, doch. Hat mich auch sehr gefreut. Dann gab und gibt es natürlich das klassische Nassfutter, was in Dosen meistens, ich sage dazu, inzwischen etwas ketzerisch totgekocht wird, weil es schlichtweg für die Ewigkeit ist. Also Ewigkeit ist für mich, du weißt, mein Hintergrund hat noch mehr Dimensionen, aber...
Mein Hintergrund genauso, wir glauben an den lebendigen Gott, an die Ewigkeit.
Genau.
Und von daher,
das ist genauso. aber die Dose, die hält halt auch 3, 4, 5 Jahre, wenn man so will. Offiziell wahrscheinlich eher 48 Monate, aber... das Problem ist, dass beides nicht wirklich natürlich, geschweige denn maximal, ich sag mal, gesund ist. Und deswegen fair und fresh war für mich dieser ganzheitliche Ansatz, erstens zu sagen, fair to people, fair to pet, fair to planet oder nature, kann ich nachher vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wenn gewünscht. Und das andere ist die Fresh-Geschichte, je näher du zum Ursprung kommst, jetzt sind wir wieder bei Schöpfung, je näher du zurückkommst zu dem, was eigentlich in Anführungsstrichen das der natürlichste oder die natürlichste Nahrung darstellt, desto besser. Und deswegen diese hochverarbeiteten Lebensmittel und Nahrungsmittel aus, also wie Extrusion und Dose, hat nichts mehr mit Frische zu tun. Und beides gekoppelt, und jetzt komme ich zum Schluss, war die Mutter des Gedankens, es muss doch anders gehen. Ja? Und deswegen habe ich das vor nunmehr 2,5 Jahren angefangen zu entwickeln.
Und das anders ist was genau? Das heißt, da hast du ja irgendwo gesagt, okay, es muss irgendwo etwas verändert werden. Ich gehe jetzt mal in euren Pet-Panel, wo du mit deiner Lena Klein zusammen auch etwas dargestellt hast. Und zwar gerade, wenn es um, Futterverpackungen geht. Es geht ja um zum Beispiel die allbekannte Dose. Mhm. Ja, Dosen, die Beschichtung, die da drin ist. Wir haben Rückstände. Vor allem gerade, wenn es Lagerungen, Langlagerungen sind, wenn Beulen reinkommen. Mhm. Wir haben gerade beim extrudierten Futter, sage ich mal, eine Tüte, die aufgerissen wird und die nach 3 oder 4 Wochen definitiv irgendwo mit Milben verseucht sein wird und dergleichen. Es ist ja etwas, wo du dir Gedanken dazu gemacht hast. Auch wenn ich mir überlege, eine Dose wird befüllt mit einem Inhalt, wird auf 121 Grad hochgekocht für 90 Minuten, wird dann abgekühlt, ist sterilisiert, aber in dieser Dose gekocht. Und jetzt kommst du mit einem Verfahren, das eigentlich wir von Oma kennen. Erklär das Verfahren.
Also ich bin aufgewachsen in einer neunköpfigen Familie, in der wir von Anfang an immer sehr viel selbst, vor allem ich, eingemacht habe. Das war Hobby und Berufung in einem. Ich habe unglaublich gerne und viel gekocht und dann in Gläser oder auch in fermentierten Produkten abgefüllt. Und für mich war klar oder ist klar, dass Dampf, alles was mit Dampf erhitzt wird, nicht nur schonend, sondern auch sehr gesund ist, also schonend gegenüber den Vitaminen und natürlichen sekundären und tertiären Inhaltsstoffen. Auf der anderen Seite aber auch eben sehr bekömmlich ist und hochverdaulich. Mhm. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir drehen den Prozess um und sagen wir dampfgaren schonend und bringen es dann in eine, und jetzt hast du die Dose angesprochen, in einen Portionsbeutel, der quasi, wie der Name schon sagt, erstens portioniert, also wesentlich leichter zu öffnen und dann auch zu verfüttern ist als eine Dose. Das Produkt purzelt quasi oder fällt aus der Tüte raus auf der anderen Seite, aber, und das war auch sehr wichtig und ist wichtig für die Zukunft, wesentlich weniger Müll produziert. Eine Dose, außer du hast vielleicht so Arnold Schwarzenegger Hände oder so, nimmt halt einfach und presst die zusammen.
Ich mach das immer so.
Ah, du machst das so. Das ist mir klar. Du siehst auch schon im Bild so aus, wenn du abends deine 20 Dosen zusammenpresst. Aber das musst du in Zukunft nicht mehr.
Danke.
Du kannst meine Tüten ganz einfach zusammenknittern oder dementsprechend in den gelben Sack werfen. Die sind voll recycelbar. Das ist das, was der Dose ja immer mitgegeben wird. So der Nimbus der vollen Recyclingfähigkeit, was auch grundsätzlich richtig ist. Aber das ändert da nichts dran, dass eine Dose bei 1500 Grad erst schmilzt, während unser recyclingfähiges Monomaterial bei unter 200 Grad wieder eingeschmolzen werden kann. Also von dem her, wir haben dort ganzheitlich gesehen eine gesündere Verpackung, die bequem zu dosieren und zu entsorgen bzw. zu recyceln ist und am Ende, und das ist auch für die Kundin oder für deine Hörerin bestimmt wichtig, nicht teurer sein darf als ein Premium-klassisches Produkt.
Es ist ein Premium-Produkt. Nicht als, sondern es ist ja ein Premium-Produkt, was du dort herstellst.
Auf jeden Fall.
Ne, das Dampfgarn ist ja auch etwas, die Vitamine werden enthalten. Ihr stellt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, das Produkt ja vorher her. Es wird dampfgegart und wird dann erst in diesen Pouch praktisch in die Tüte gepackt. Ist das richtig?
Genau. Okay. Genau so, also wir haben es umgedreht. Entschuldigung, da war ich dann zu langsam oder zu schnell, je nachdem. Auf jeden Fall nicht vollständig. Wir füllen es dann in die Tüte ab und diese Pouch-Abfüllung, da werden jetzt manche gähnen und sagen, mein Gott, was sagt der Klaus da, das gibt es seit 10, 15 Jahren. Das stimmt zwar, aber das ist de facto eine Dauerkonserve, die jetzt im Markt befindlichen Pouches, also Pouches ist der Name für Portionsbeutel, die aber immer Verbundmaterial sind bis heute. Verbundmaterial ist zu verbrennen, nicht zu recyceln und die danach ganz normal, so wie eine Dose auch, in dem von dir beschriebenen Prozess über 121 Grad über eine lange Zeit sehr hoch erhitzt werden, dadurch mit allen Nachteilen versehen. Mhm. Also von dem her, wir haben, und vielleicht noch kleine Anmerkung, im Lebensmittelbereich, jeder, der mit offenen Augen einkaufen geht, und ich glaube, das tun viele deiner Hörerinnen, weil sie sind ja bewusst, bewusste Ernährerinnen, sehen, dass die Dose eigentlich immer mehr auf dem Rückzug ist im LEH-Regal und es sehr viele, gerade Pouches, Folienbeutel gibt, die ein gewisses Frischeversprechen mitbringen. Das heißt, im LEH Bereich gibt es das schon, bloß der konservative PET-Bereich ist viel zu langsam.
Jetzt gehe ich nochmal zurück zum Futter selber. Was macht euer Futter aus, das ihr herstellt?
Also fair heißt für mich, dass wir bei der Rohstoffauswahl angefangen über die Rezepturgestaltung, über den Kochprozess bis hin zum End of Life, also End of Life ist die Verwendung und die nachher das Recyceln, dass wir alles durchdacht haben. Wirklich alles.
Wir haben eigentlich eine doppelte Recycling. Wir haben einmal das Recycling des Pouches und wir haben ein Recycling, was beim Hund hinten rauskommt.
Sehr gut.
Beides muss passen.
Ich kannte nur die Backend-Performance.
Das ist, beides muss green sein.
Ja, das stimmt, ja. Also dann koppeln wir das auch und beantworten das so, wie du gefragt hast. Also die Rohstoffauswahl ist für mich als Tiernährer so natürlich wie möglich. Das heißt, zum Beispiel alle Produkte, die natürlich in einem extrudierten Produkt wie getrocknete Gemüse oder sowas drin sind ja schon vorher, also sind getrocknet, vermahlen, klein gemahlen, sind nicht mehr ersichtlich. Bei uns siehst du wirklich die frischen, wie frisch geschnittene Karottenstücke, Brokkoli, den Fenchel, all das, was einfach lecker ist und wo du auch eigentlich als Mensch sagen würdest, und das sagen uns ganz, ganz viele Kundinnen, Mensch, das kann ich ja in die Mikrowelle tun, ein bisschen Salz hinzufügen und dann kann ich es essen. Ich selber, wir, meine Kollegen und ich, wir probieren es regelmäßig zweckmäßig, um auch intern natürlich eine gute Qualitätskontrolle zu haben, auf der anderen Seite aber, um auch sicher zu sein und den Kundinnen zu zeigen, wir verwenden ganz hochwertige Rohwaren. Das sind TK-Rohwaren, die zum optimalen Erntezeitpunkt, also immer dann, wenn wirklich ganz viel Vitamine vorhanden sind, auch der Reifezeitpunkt erreicht ist, dass wir diesen Punkt erreichen, und durch unsere Konservierung wird er dann eben für ein paar Monate für die Kundin asynchron, also sie muss nicht wirklich frisch kaufen und kochen, sondern kann es auch im Urlaub ungekühlt, ganz, ganz wichtig, ungekühlt mitnehmen und einfach verfüttern.
Das, wo du gerade sagst, ungekühlt, ist natürlich ein wahnsinnig wichtiger Hinweis, weil ein ganz großer Trend ist natürlich Barfen, selber kochen. Gerade die ganzen Menschen, die zu uns kommen, die Tiere haben mit schweren Allergien, ja, atopische Allergien, sei es jetzt Umweltallergien oder sei es auch tatsächlich Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die gehen ja zum BARF, die wollen weg vom konventionellen extrudierten Futter. Die möchten gerne was Hochwertiges haben, wo sie sagen, okay, da weiß ich, was drin ist, ich kann es sehen, ich kann es schmecken. Also gehe ich auf Tiefkühlkost. Aber Tiefkühlkost ist nicht für jeden Bürger möglich, weil nicht alle haben die Möglichkeit, eine große Truhe von 25 oder 30 Kilo Hund hinzustellen. Ja. Viele haben nur diese drei Gefrierfächer. Die wollen nochmal in den Urlaub fahren, haben dann das Problem, oh, jetzt muss ich irgendwas haben, dann muss ich jetzt auf Trockenbarf umsteigen. Die suchen ja nach Möglichkeiten, dass sie halt ihren Hund wirklich premiummäßig hochwertig ernähren können mit einer guten Haltbarkeit. Und das ist ja eigentlich bei deinem Produkt gewährleistet. Und das ist auch das, was mich so angesprochen hat.
Vielen, vielen Dank. Also du hast es super zusammengefasst. Ich war in der USA und dort habe ich diesen frische Markt, der heißt dort so, mit über 4 Milliarden Euro Umsatz und über 10% des Gesamtmarktes als unglaublich dominant gesehen. Aber, ganz großes Aber, eben nur in Tiefkühl- und in Kühlschränken. Mhm. Und ehrlicherweise, das hat mich so abgeschreckt, also wirklich geschockt, um nicht zu sagen, wirklich geschockt, weil ich erstens mal weiß, dass die deutsche Hausfrau und Hausmann in der Regel keine riesigen Tiefkühltruhen haben. Zweitens, weil Strom eine knappe Ressource ist und wir einfach da nicht nur wegen Kosten, sondern vor allem auch wegen Verfügbarkeit vorsichtig sein müssen. Und drittens, weil ganz offen es total inconvenient ist, Joe. Also wirklich, du musst dann, also ich meine, ich weiß und verstehe, dass viele barfen müssen, weil ihr Hund sonst einen Schaden davon trägt. Aber wenn wir das irgendwie erleichtern oder sogar unnötig machen können, dann ist das aus meiner Sicht ein Dienst am Menschen, Dienst an der Natur. Ja. Und last but not least ist es so, und ich glaube, das ist auch nochmal von der Kühlschrank- und Gefrierseite her, denk auch immer dran, dass das alles verschickt werden muss. Es muss ja irgendwie zu nach Hause kommen. Und dieser Prozess des Verschickens ist extrem energieaufwendig, egal ob vorher halt gefroren und mit Kühlpads und dann mit dem jeweiligen Schutz versehen und natürlich dann auch immer mit den Problemen, wenn es auftaut und die Kühlkette unterbrochen ist.
Definitiv. Und vor allen Dingen ist ja auch dann gerade, wenn die Tiefkühlkette unterbrochen ist, die Gefahr, dass wir ja dementsprechend Bakterien wieder ins Futter reinbekommen, die wir gar nicht da drin haben wollen. Ja? Und
absolut.
Das ist ja etwas, das passiert leider häufiger. Wenn ich mir das auch angucke bei den heutigen Temperaturen, ist das ja natürlich auch schwierig, so eine Tiefkühlware dann auch wirklich zu den Temperaturen nach Hause zu bekommen. Wenn ich es im Geschäft gekauft habe, hole es aus der Truhe raus und ich habe eine halbe Stunde Autofahrt. Könnte gerade gut gehen, je nachdem, welchen Gefrierpunkt das Produkt hat, aber ansonsten habe ich ein Problem. Ne? Dann habe ich das schon angefroren und wenn ich es dann wieder in die Truhe tue, habe ich halt Bakterien da drin, ne? Die ich gar nicht drin haben will.
Vollkommen richtig. Also ich glaube, dass wir nicht nur, weil der Klimawandel jetzt auch noch zu einer höheren Temperatur mittellangfristig führen wird, der Umgebungstemperatur, sondern auch, weil ich einfach glaube, dass das nicht zeitgemäß ist und wir als, und jeder redet doch immer von den technologischen Lösungen, mit denen wir den Klimawandel und die Zukunft besser machen sollen. Und jetzt haben wir diese Lösung. Und jetzt gilt es eben, diese Lösung in den Markt zu bringen, bekannt zu machen und natürlich am Ende auch wirklich die Hunde glücklich zu machen damit.
Absolut. Jetzt gehen wir auf euer Produkt nochmal ein, gehen nochmal zurück. Ihr habt jetzt ja noch kein Futter letztendlich, sondern ihr habt jetzt ein Topping erzeugt. Ja, berichte mir über die Toppings, das eine. Was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Ja, und wie wichtig ist es für dich, auf regionale und saisonale Zutaten zurückzugreifen?
Also Toppings sind so eine Mode, kann man jetzt vielleicht auch zum langfristigen Trend umbenennen. Früher hätte ich gesagt, braucht man nicht, weil ein Alleinfuttermittel, wie der Name schon sagt, eben alleine alles beinhaltet. Heute denke ich darüber ein bisschen anders. Es gibt immer diese, man könnte wiederum etwas überzeichnet, es Einstiegsdroge nennen. Also wir brauchen etwas, um unsere neue Technik, die ja toll ist, aber letztendlich dann doch irgendwie nur Technik und Prozess ist, also sprich niemand wirklich interessiert, brauchen wir einen nach außen gerichteten Beweis unserer Qualität, unserer besseren inneren und äußeren Qualität. Und das ist ideal in Gemüse- und Obsttoppings zu sehen, weil dort eben in der Reinstform das Gemüse wirklich aussieht, wie wenn du selber gekocht hättest. Und bei Fleisch ist das eben nachher alles ein bisschen, naja, okay, es ist halt so, wie es ist. Fleisch ist Hackfleisch oder eben stückige Innereien oder was auch immer. Von dem her sind die Toppings der Einstieg. Natürlich kommen, bevor du die Frage stellen musst, die Alleinfuttermittel nach. Das ist eine Frage der Klugheit, da jetzt zeitlich gesehen das geschickt zu machen, sodass wir auch jetzt das Frühjahr und den Sommer über mit, auch mit Früchten zum Beispiel, mit Fruchtmus, die Möglichkeit von Eis sehr leicht den Kundinnen geben. Also Eis bedeutet jetzt zur Abkühlung der Hunde, Elektrolytversorgung der Hunde, sodass die Toppings quasi ja so ein Stück weit eben der Anfang sind. Und man kann es auch, und das ist das Schöne dabei, zu jedem Futter geben, also natürlich zu Barf, wo wir unglaublich viel Nachfrage erfahren, weil dort eben das Gemüse sonst gefroren gekauft werden muss und zusätzlich Platz in der Gefriertruhe wegnimmt. Aber auch zu extrudiertem Futter oder zu klassischem Nassfutter. Zu der Frage der Saisonalität und der Regionalität. Also Saisonalität, ich bin überzeugt davon, dass es richtig ist, die Gemüse in der Saison zu ernten und dann eben so zu verarbeiten, dass man in der restlichen Zeit, also sofern es regional, sofern es nicht gerade aus, keine Ahnung was, Südafrika oder Indien importiert wird, was ich für definitiv nicht mehr regional halte, aber innerhalb von Zentraleuropa soll es hergestellt werden. Dazu gehört auch durchaus das Gemüse eben im idealen Erntezeitpunkt frisch vom Feld eingefroren wird und dann eben für die Kundin ganzjährig zur Verfügung stehen.
Okay. Jetzt haben wir fair und fresh diese Toppings auf der einen Seite für Hunde. Mhm. Das wird es auch für Katzen geben?
Oh, also erreichen viele, viele Anfragen nach Katzenfutter. Toppings für Katzen machen jetzt mit dem Gemüse aus der Logik Carnivore wenig Sinn. Ja. Ich bin ganz sicher, es gibt Toppings für Katzen bei uns. Wir werden die mit Fleisch entwickeln und dann mit etwas Gemüse garnieren, was aber nicht die klassische Erbse sein wird, weil die Erbse zwar ganz oft gezeigt wird, aber eigentlich jetzt von der Ernährungsphysiologie, von der Verdaulichkeit her gar nicht so optimal ist. Da gibt es durchaus Besseres. Ist eine Frage der Zeit, Joe. Frag mich in 3 Monaten wieder.
Mache ich glatt, dann lade ich dich wieder ein. Natürlich, überhaupt gar keine Frage.
Ja, immer gerne.
Wir wollten sich schon drauf freuen, ne? Definitiv. Bei den Toppings jetzt, muss ich nochmal zurück. Du sprachst vorhin von Gemüse und dergleichen. Fleisch ist da jetzt auch drin?
Nein, in den jetzigen Toppings, interessanterweise, es gibt ja schon einige Toppings, die eigentlich alle Fleisch beinhalten, Fleischbrühe beinhalten. Mhm. Wir haben jetzt aktuell kein Fleisch drin, weil ich nicht glaube, dass das nötig ist. Das Gemüse schmeckt eben, und das ist das, was unseren Prozess so einmalig macht. Es schmeckt einfach intensiv gut und Fleischbrühe ist auch unnötig, weil in den meisten Hauptfuttern ist ja genug Fleisch oder meistens sogar mehr als genug Fleisch. Warum sollte man also dann noch, genau, viel zu viel, danke. Ja. Warum sollte ich dann also da noch Fleisch hinzufügen? Bei Katze, wie gesagt, ist es anders.
Auch hier muss ich dazu sagen, für die Hörer, die das jetzt gerade auch natürlich begeistert aufnehmen und sagen, boah, das muss ich unbedingt haben, auf jeden Fall, fair and fresh, ne, diese Toppings. für viele Hunde ist es etwas, wo die vielleicht erstmal dran riechen und sagen, was ist das denn? Ne? Das riecht frisch, das riecht nach Gemüse. Ich will nicht Gemüse, ich will Fleisch. Ja, das ist auch vielleicht mal damit verbunden, dass man natürlich, wenn es jetzt gemixt wird mit dem normalen Futter, was der Hund gewohnt ist, dann wird das vielleicht aufnehmen. Es kann aber durchaus passieren, dass sie ganz zu Anfang sagen, so, was ist das denn? Ich lehne das erstmal ab. Hier ist was Neues. Bitte, überhaupt gar kein Problem. Mischt es ein bisschen unter, ein bisschen warmes Wasser oben drüber. Da wird die Geschmacksintensität noch größer und dann ist es viel leichter, dass so etwas aufgenommen wird. Aber trotz allem ist es so, dass gerade natürlich dieser Gemüseanteil dann hinter im Darm eine ganze Menge bewirkt und auch hilft, so ein extrudiertes Futter als Beispiel, was da drunter liegt, wenn es als Topping oben drauf ist, noch wertiger zu machen. Aber dadurch nicht das eigentliche Futter verbessert. Das muss ich dazu sagen. Ne? Ja. Gibt es Rassen oder Altersgruppen, die da besonders von profitieren? Oder ist das egal?
Also eigentlich ist, glaube ich, nur im deutschen Sprachgebrauch vorhanden. Eigentlich ist es egal. Uneigentlich ist es nachher so, dass das Auge des Herrn ernährt das Vieh, sagt man im Nutztierbereich. Ich glaube, dass diejenigen, die von bei sich schon auf bewusste Ernährung mit Gemüsebeilagen achten, dass die eher oder am schnellsten darauf abfahren. Wir haben inzwischen hunderte von Rückmeldungen in diversen Panels von den Toppings mit unterschiedlichsten Hunden gemacht und haben festgestellt, dass jetzt von sehr kleinen Hunden mit 5-6 Kilo bis hin zu Doggen und Schäferhunden das sehr gut vertragen wird. Die Tierart individuelle Aussteuerung ist größer oder die Unterschiede sind größer als die Hundegrößenunterschiede. Was will ich damit sagen? Es gibt Schäferhunde, die sehr einzelne, die sehr gut vertragen haben. Andere haben, wo der Hund entweder, wobei das eine sehr geringe Zahl ist, die es in der spontanen Akzeptanz nicht sofort gefressen haben, oder eben, und das gibt es auch, die so viel davon gefressen haben, dass quasi dann das Alleinfuttermittel die Aufnahme etwas gelitten hat. Das sind Themen, die muss man dann aussteuern. Alles andere ist kein Ding.
Der Zuhörer, der das Ganze jetzt verfolgt hat, merkt ja, dass du erstens Grenologe bist. Du hast aber mittlerweile in der, ich sag mal, Sicht auf das Futter auch mehr in Richtung veganes Futter gehst du ja. Ne? Das ist ja, darf man so sagen. Du reduzierst ja auch den Fleischanteil in deinen Futtersorten oder wirst ihn reduzieren. Eigentlich ist das ja nichts Neues, sondern wenn ich mir das überlege, kennst du das Wort Schlampe? Nicht jetzt so wie der normale Sprachgebrauch ist, sondern aus dem Futterbereich?
Schlempe kenne ich, aber das andere nicht. Schieß los, Schlampe? Interessiert mich alles.
Vielleicht ist es bei euch anders ausgesprochen, aber das war das, womit früher der Hund ernährt wurde.
Aha.
Das heißt, der Hund war ja damals auch zum Beispiel aktiv auf dem Land und hat einen Karren gezogen oder sowas. Ja. Ja? Das war ja, ja letztendlich ein Erntehelfer.
Ja.
Und die sind ja nicht mit dicken Fleischbrocken ernährt worden, sondern die bekamen halt das, was überblieb. Das war eingedicktes Brot, das waren Kartoffeln, das waren schwarze Bohnen. Ja, dazu gab es dann noch ein Fleischsud vom Braten, vom Sonntagsbraten. Ja, unter der Woche gab es ja sonst kein Fleisch, weil die Kuh wird nicht geschlachtet, völlig klar. Ja. Eher mal ein Hühnchen und dergleichen. Da gab es dann, je nachdem, bei den reicheren Gegenden vielleicht dann auch mal eine Auster mit dazu oder irgendein bisschen Fisch. Aber ansonsten war das überwiegend tatsächlich eigentlich vegetarisch.
Vollkommen richtig. Ich bin so dankbar, Joe. Also wir sind echt Brüder im Geiste, ohne das jetzt beschreien zu wollen. Aber die Hörerinnen, die deinem Podcast sicherlich schon länger folgen, wissen auch, dass du, also wenn man in die Vergangenheit hineinguckt, die 15.000, 20.000 Jahre der Domestikation, der Hund hat am wenigsten Fleisch bekommen. Und das Fleisch war immer knapp und war dem Menschen vorbehalten. Und die Kohlenhydrate, die dann fermentiert oder auch einfach als Reste, die durchaus auch mal zu viele Rohfaserquellen beinhaltet haben oder sowas, also mehr als der Hund vertragen konnte. Das alles hat dazu geführt, dass ja die DNA des Hundes sich angepasst hat und ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viel, 10 oder 15 verschiedene DNA-Stücke sind verändert, sodass nicht unbedingt bei den bei den Huskies und bei manchen nordischen Rassen, aber durchaus bei vielen Rassen, die bei uns normal sind, eben die Stärkeverdauung besser oder sogar als Amylase, so sagt man dazu, also als Enzym, funktioniert. Und jetzt zu deiner Frage. Ich glaube, dass nicht, also vegan, ja, ich bin selber überzeugt davon, dass man einen Hund vegan ernähren kann. Aber ich bin auch überzeugt davon, dass man damit jetzt keine 50%, 60%, 70%, du kennst mein Krinologen-Motto, green up, Märkte, also grün machen, das wird man nicht erreichen, sondern wir müssen den Menschen Lösungen bieten, die akzeptabel sind, mit denen sie auf dem Hundeplatz und in der Gassi-Geh-Runde mit anderen reden können, ohne sich outen zu müssen. Und das ist für mich eine ganz einfache Regel oder Rechnung, 30%, 40% Fleisch, gut Quelle, hochverdaulich, 10%, 20% alternative Proteinquellen, auch wieder gute Quelle, hochverdaulich, leicht zu verstehen und dann 10% bis 20% Gemüse. Eigentlich das, was wir Menschen auch für uns selber als ausgewogene Ernährung kennen. Und da will ich hinkommen und das will ich als Mission und also Mission in die Welt bringen, um meine Vision zu erreichen.
Jetzt wird natürlich jeder irgendwo sagen, der Zuhörer so, ey Leute, was quatscht denn überhaupt, ja? Der Hund stammt doch vom Wolf ab. So, ja, aber ich war jahrelang selbst Wolfsberater und weiß, wenn man einen Wolf dann hinterher auf dem Tisch hat in der Pathologie und schneidet den mal auf und guckt dann mal in den Magen rein, dann siehst du, dass der ganz viel Gemüseanteil da drin hat. Weil wenn der nämlich nichts zu fressen bekommt, weil er kein Tier findet, was er reißen kann, ne, dann greift er schon mal auf Kleintiere zurück, dann hat er ein bisschen Fleisch, aber ist es auch ein starker Wurzelfresser. Ja, der ernährt sich in dem Moment tatsächlich von dem, was er entweder vom Baum bekommt oder was Wasser unter dem Boden sich erbuddeln kann und lebt davon. Und hat dadurch natürlich auch eine Mischernährung. Das musst du dir halt vorstellen. Der hat einen Sackmagen, da gehen 10 Kilo Fleisch rein, da verdaut er eine ganze Zeit lang dran.
Ja.
Aber dann braucht er auch Grünfutter, damit ganz einfach die Verdauung überhaupt funktioniert, weil das mit Fleisch alleine gar nicht geht. So, und wenn ich mir das angucke, dann reduziert sich der Fleischanteil schon gewaltig, ja, in der Menge zu dem, was er letztendlich an Green Food aufnimmt. Und von daher ist es überhaupt gar kein Problem. Auch gerade durch die Anpassung, wie du es gerade erklärt hast, der Enzyme über die vielen Jahre hinweg hat sich der Hund angepasst und braucht nicht mehr diesen hohen Fleischanteil.
Ja.
Fleischanteil weg. Wie sieht's bei dir aus mit Insekt? Das ist auch natürlich ein Thema. Das Insekten finde ich eine fantastische Möglichkeit, um auch Proteine mit ins Futter zu bekommen als Alternative und vor allen Dingen auch den CO2-Abdruck dementsprechend zu reduzieren. Das ist das eine. Das andere ist, der Hund braucht aber, je nachdem, wie das Insekt verarbeitet ist, wenn es geschrotet ist, ist der Chitinpanzer natürlich zerkleinert. Habe ich aber ganze Insekten drin, muss der Hund eine Zeit lang oder benötigt der Darm eine Zeit lang, um die sogenannte Chitinase, das Enzym, wieder in Gang zu bekommen. Das dauert 2-3 Wochen, dann funktioniert das wieder. Wie sieht es da bei euch aus? Habt ihr das eventuell vor, auch Insekt mit einzubringen?
Also klasse, den Anspruch an eine ganzheitliche Ernährung, den du gestellt hast, der wird mit Insekten oder mit anderen alternativen Proteinen sehr gut erfüllt. Ja, ganz klar. Vielleicht kleine Spoiler ist es nicht mehr, aber auf der Interzoo, das ist bestimmt interessant für deine Hörerin, kursierte die nächste sehr gute LCA, Lifecycle Assessment, sagt man dazu, von Insekten, in dem Fall der schwarzen Soldatenfliege, und sowohl der CO2-Footprint als auch der Landverbrauch als auch der Wasserverbrauch sind um ein Vielfaches geringer als bei Geflügel- oder Schweinefleisch. Rindfleisch sowieso, das wissen aber die allermeisten, dass Rindfleisch da in ganz anderen Sphären schwebt. Also das heißt, aus ganz, ganz vielen Gründen, und jetzt komme ich zurück zum Hund, auch aus den Gründen der ausgewogenen Aminosäurenmuster, also ein Insektenprotein ist sehr ausgewogen und reich an gesunden Aminosäuren, ist eine Ergänzung mit Insektenprotein oder sogar eine vollständige Umstellung möglich. möglich. Bei vielen, du hast zweimal atopische Hunde angesprochen, bei vielen Allergien ist es sogar in der Eliminationsdiät opportun, sich mit Insekten als vorübergehend oder dauerhaft einheitlich einzige Proteinquelle anzufreunden. Also da kann ich nur zu Mut, du kennst ja mein Motto, gell, mutig nach vorne zu Mut aufrufen und sagen, probiert's einfach aus. Und ja, wir werden, stay tuned, wir werden in einigen Monaten auch in Sachen Insekten was anbieten können.
Dann komme ich eigentlich so zur Schlussfrage. Ja, wie sehen da deine Pläne für die Zukunft aus? Ja, und wie werdet ihr Fair & Fresh in 5 Jahren sehen?
Wow, die halbe Stunde ist ja rumgegangen wie im Flug. Und jetzt kommt so diese Globalfrage, wo ich so ausholen
sie
könnte.
Sein.
Genau. Also, vielen Dank erstmal, dass du uns das zutraust, in 5 Jahren nahe zu existieren, das sowieso. Aber wir wollen, also ich weiß, das klingt jetzt arrogant und ich bitte echt die Hörerin, das zu verzeihen. Ich bin überzeugt davon, dass unsere Art zu füttern, die dritte Säule neben Extrusion und klassischem Dosenfutter werden kann. Und natürlich müssen dafür noch ganz, ganz viele Schritte erreicht werden. Wir müssen eine skalierfähige und bezahlbare, auch für den kleinen Geldbeutel bezahlbare Ernährungsalternative anbieten. Das muss sich die nächsten Monate dann am Markt beweisen, etablieren. Unser Ziel ist eindeutig, den Fokus auf Deutschland zu haben als Heimatmarkt, wo wir schnell und direkt und sehr konkret mit den Kundinnen reden können. Gleichzeitig haben wir ein Netzwerk weltweit ausgeworfen. Also ich habe gestern Abend oder heute Morgen, weiß ich gar nicht, mit England kommuniziert, mit USA stehe ich in Kontakt, mit Asien und innerhalb von Europa mit ganz vielen Ländern, weil, und jetzt kommt auch ganz wichtige Teil der Vision, meine Vision ist nicht, im Gegensatz zu vielen anderen, die in Deutschland produzieren, riesige Werke in Deutschland hinzubauen oder in Zentraleuropa, aus denen dann die ganze Welt beglückt wird, sondern dezentral mit den dort vorhandenen Rohstoffen, mit vorhandenen Entrepreneuren, mit Unternehmerinnen, die vor Ort ihr Geld investieren, um mit Hundefutter und Katzenfutter in ihren jeweiligen Ländern erfolgreich zu sein. Und dieses Netzwerk, so definiere ich Unternehmertum der Zukunft, bedeutet nicht, dass ich maximal reich oder einflussreich bin, sondern dass wir mit einer möglichst hohen Geschwindigkeit den PET-Bereich weltweit transformieren. Das ist meine ganz klare Vision.
Jetzt fällt mir da noch eine ketzerische Schlussfrage zu ein.
Bitte.
Die ist wirklich ketzerisch.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, du bist ja im Grunde genommen mit diesem Prozess gerade ein Gegner der Fleischindustrie.
Ist das die Frage oder eine Stellung, eine Feststellung?
Eine Feststellung. Ich wollte erst mal gucken, ob da irgendwas kommt. Und auf der anderen Seite, wie verhältst du dich da? Denn ich meine, wir brauchen ja bloß zu gucken, das Fleisch, was heute produziert wird, wird ja auf der einen Seite nicht nur für den Menschen produziert, sondern für die vielen, vielen Tiere, die wir haben. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt auf diese Art und Weise Fleisch reduziert wird, der CO2-Abdruck, Wasser wird weniger, die Landwirtschaft wird ja weniger, weil wir weniger Tiere dann praktisch auf dem Feld haben. Ist das denn in dem Moment, bist du dann nicht ein Gegner der Fleischindustrie? Wirst du dann gar nicht bekämpft eventuell?
Das ist ich wurde von allen möglichen und werde von allen möglichen Leuten belächelt oder bekämpft oder was auch immer, sicherlich auch von der Fleischindustrie. Aber, jetzt kommt ein ganz großes Aber. Ich bin Landwirt. Okay. Ich bin der felsenfesten Überzeugung, lieber Joe, dass zu einer funktionierenden Landbaubearbeitung auch Tiere gehören, weil sie Grünland veredeln und weil sie in Teilen auch einfach kulturell immer zu Menschen gehört haben. Also wir machen die Erde untertan, wobei untertan nicht bedeutet ausbeuten, sondern mit der Schöpfung zusammen ein gesundes Leben ermöglichen. Und jetzt komme ich zu der eigentlichen Aussage. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon, dass wir auch noch in 50 Jahren, in 100 Jahren nennenswert substanziell Tiere halten und schlachten werden. Und in dem Moment, wenn wir sie schlachten, haben wir Nebenprodukte. Und diese Nebenstromprodukte müssen wir, das ist unsere Verpflichtung, in wertvolle Kreisläufe integrieren. Das wäre in dem Fall jetzt die Hundeernährung. Hunde werden immer der beste Freund oder ein guter Freund des Menschen bleiben. Und deswegen ist dieses kein Perpetuum mobile, aber eine klare Aussage und Handreichung an die Fleischindustrie auf der einen Seite, und das wissen bestimmt viele, alle vielleicht nicht, dass der Green Deal, also der große europäische, die Einigung, wenn man so will, heißt, dass wir substanziell die Tierhaltung reduzieren in Zukunft werden, in Europa, weltweit, soweit reicht unser langer Arm nicht, aber dass wir substanziell das reduzieren, aber nie abschaffen werden. Also von dem her, unsere Aufgabe als Tiernahrungsindustrie ist sinnvoll, diese Nebenstromprodukte zu veredeln. Und das tue ich mit meinem Prozess wie kein anderer.
Danke, Klaus. Das war ein sehr ehrwürdiges Schlusswort. Von daher herzlichen Dank, Klaus Wagner, für dieses wirklich fantastische Interview. Du hast sehr viel offengelegt von dem, was du verändert hast in deinem Leben, um das hier bewirken zu können. Und ich glaube, dass für den Zuhörer das ein gutes Ergebnis ist aus dem, was auf der Messe vorgestellt worden ist, hinter verschlossenen Türen, wie gesagt, für den entsprechenden Endverbraucher. Und jetzt hast du es nach außen getragen und wir dürfen uns auf das freuen, was da kommen wird in der nächsten Zeit. Herzlichen Dank, Klaus.
Ich habe zu danken für die Chance, mich hier und meine Vision kurz vorzustellen, und natürlich habe ich mich riesig gefreut, mit dir so eine schöne Diskussion gehabt zu haben.
Dankeschön, und ich sage da schon auf jeden Fall auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Und teilt diesen Podcast auf jeden Fall, wo ihr es nur teilen mögt. Bei WhatsApp geht es am schnellsten, eben mal rüberschicken, dass das hier mit angehört werden kann. Tschüss.
Tschüss, auf Wiederhören.
Danke, dass ihr uns zugehört habt. Vergesst nicht, den Tieren eine Stimme zu geben. Bis zum nächsten Mal bei The Pet Voice. Der Podcast, der Tieren wirklich eine Stimme gibt.